Herzlich willkommen zum Finance Friday. Heute dürfen wir wieder einen Gast bei uns im Podcast-Studio begrüßen, die Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts ECO Austria, Professor Monika Köppel-Torinja. Herr Finanzminister, der Klimawandel und seine Folgen, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, ist eine der größten Herausforderungen unserer Generation und kostet daneben auch sehr viel Geld.
Ja, selbstverständlich. Beides stimmt. Es ist die größte Herausforderung unserer Zeit und es kostet viel Geld. Ja, wir müssen öffentliche Gelder in die Hand nehmen. Wir müssen aber auch private Mittel mobilisieren. Also beides wird es brauchen. Und da geht es vor allem natürlich auch um die grüne Transformation der Wirtschaft, der Industrie. Das ist der Schlüssel auch, um die Herausforderung Klimawandel insgesamt erfolgreich bewältigen zu können. Auf der einen Seite aber auch eben wettbewerbsfähig zu bleiben, dass der Standort wettbewerbsfähig bleibt. Dafür nehmen wir viel Geld in die Hand, ja, das stimmt, 14 Milliarden Euro für die nächsten Jahre, die budgetär zur Verfügung stehen, aber das wird nicht reichen. Wir müssen auch privates Kapital entsprechend mobilisieren und da spielt die Kapitalmarktunion auf europäischer Ebene, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle. Das ist die eine Aufgabe, ja, eines Finanzministers dazu zu schauen, dass das Geld und die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Aber es ist schon auch in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass dieses Geld auch effizient und auch treffsicher eingesetzt wird. Das ist die zweite Herausforderung für einen Finanzminister oder für ein Finanzministerium insgesamt, weil jeder Steuereuro, der nicht sinnvoll eingesetzt wird, fällt natürlich irgendwo anders. Und es ist auch klar, dass nicht jeder Euro, den wir ausgeben, automatisch gut investiert immer ist. So ehrlich muss man sein. Und nur wenn wir ihn effizient einsetzen, wenn wir ihn effektiv einsetzen, dann können wir auch unsere Klimaziele entsprechend einhalten. Auf der einen Seite die Wirtschaft unterstützen bei der Transformation und eben auch ein nachhaltiges Budget, einen nachhaltigen Staatshaushalt sicherstellen. Und wir haben deswegen im Finanzministerium seit meinem Amtsantritt doch einiges an strukturellen Dingen auf den Weg gebracht, auch um die budgetären, finanziellen Angelegenheiten mit dem Klima- und Umweltbereich zu verknüpfen. Erfolgreiche Klima- und Umweltpolitik muss immer Hand in Hand gehen mit einer Budget- und Finanzpolitik. Anders können wir unsere Ziele sicher nicht erreichen. Und auch eine seriöse Analyse vorzunehmen dieser bestehenden Förderungen im Bereich des Klima- und Energieumfeldes. Und dabei haben wir mit diesen Analysen auch durchaus schon erhebliche Einsparungs- und auch Verbesserungspotenziale identifizieren können.
Frau Professor Köppel-Torinja, eine Studie des Budgetdienstes zeigt, dass das Klimaministerium eine Ausgabensteigerung von fast 300% während dieser Legislaturperiode verzeichnen konnte. Wie wichtig ist denn die Balance zwischen einer erfolgreichen Klimapolitik und einer nachhaltigen Haushaltsführung für den österreichischen Standort aus Ihrer Sicht?
Ja, also sehr wichtig natürlich, wobei man muss zu dieser Studie sagen, die zeigt auch, dass Fördervolumen in Österreich generell sehr stark gestiegen ist und es liegt auch spürbar über den Schnitt der EU-Länder. Das fällt große Teil natürlich auch auf die Energie und Transformation, aber nicht nur. Das heißt natürlich, diese Diskussion müssen wir generell führen, ob es ja auch in anderen Bereichen alles immer sinnvoll gefördert ist. Aber zurück genau zu diesem Thema. Was wir sehen ist hier, dass oft sehr viel Mittel fließen, aber einerseits fällt oft auch die Evaluierung, ob in diesen Mitteln wirklich Ziele erreichen. Und zweitens muss man sich die generelle Frage stellen, ob eine Förderung immer der richtige Instrument ist, ein gewisses Ziel zu erreichen. Wenn wir von der ökonomischen Literatur ausgehen, dann sehen wir, dass es beispielsweise, wenn es um Beeinflussung der Verhalten der Menschen geht, dann sind Preisinstrumente eigentlich wirksamer als Förderungen und Subventionen. Die kreieren richtige Anreize, Konsum zu verhalten. Und das hat den Vorteil, dass es nicht nur Geld kostet im Staat, sondern zum Beispiel in Form von CO2-Bepreisung sogar Geld generiert. Das heißt, hier haben wir eigentlich als Instrument der Wahl eher die Preisgestaltung. Die kann man natürlich dann rückerstatten zum Teil, aber man muss nicht immer Förderungen greifen. Der zweite Schiene, wo Staat fördern soll in gewissem Maßen, ist natürlich über die Transformation und Technologieentwicklung. Das war auch das Ziel des Technologie- und Transformationsfonds. Was wir aber auch dort sehen, dass das Prozess sehr bürokratisch ist und vielleicht auch nicht wirklich sehr zielführend. Was die generelle Regel sein muss, ist, dass die Förderungen dann höher sein müssten, wenn wir wirklich sehr weit vom Markt noch sind, wenn wir wirklich Technologien noch nicht haben und wollen durch diesen technologischen Vorsprung auch Wirtschaftswachstum generieren, wir wollen neue Technologien haben, dann ist es sinnvoll. Je näher am Markt und insbesondere, wenn ich irgendwas fördere, was bereits eigentlich als Produkt verfügbar ist, dann ist die Förderung eigentlich nicht Mittel der Wahl. Da hat der Finanzminister auch schon gesagt, solche Elemente müssen eigentlich durch andere Mittel finanziert werden. beispielsweise durch die Banken oder Kapitalmärkte natürlich die Unternehmen auch entsprechende Finanzierung zur Verfügung stellen können, wenn das Risiko jetzt eben nicht enorm groß ist. Und das ist sie oft nicht, weil wir wissen, welche Klimaziele wir haben. Das heißt, man weiß, was man eigentlich tun muss. Und vielleicht noch ein letzter so positiver Ausblick auf die ganze Geschichte. Wenn wir wirklich zu den richtigen Instrumenten setzen, und da gehört für mich eben primär Steuersenkungen, Abgabenentlastung und dafür vielleicht mal manche Förderungen nicht haben, dann kann es gleichzeitig effizienter sein und mehr Wirtschaftswachstum generieren. Weil unser Problem der Defizite ist auch natürlich im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum zu sehen. Deswegen haben wir auch ein Problem, nicht nur weil die Förderungen gestiegen sind, sondern das Wachstum auch schwächer ausgefallen ist, als wir gehofft haben. Und das ist auch kein Widerspruch zur Klimapolitik. Wir haben eine Studie gemacht Anfang des Jahres, wo wir zeigen ganz klar, dass hohe Wirtschaftswachstumsraten eigentlich eine Voraussetzung dafür sind, dass wir unsere Klimaziele erreichen, weil das bedeutet auch, dass wir innovativer und effizient sind in unserer Wirtschaftsentwicklung und durch diese Innovation schaffen wir viel mehr fürs Klima als durch andere oft diskutierte Konzepte.
Herr Finanzminister, Analysen des Finanzministeriums zeigen, dass trotz erhöhter Fördermittel im Klima- und Energiebereich die gewünschte Wirkung oft ausbleibt. Woran liegt das und ist dieses Geld trotzdem gut investiert?
Ja, es muss vor allem eben effizient investiert werden und beim Einsatz von öffentlichen Mitteln, von öffentlichen Investitionen ist eben die Kosteneffektivität eigentlich das zentrale Prinzip. Und Sie haben die Analysen angesprochen. Ja, unsere Analysen zeigen eigentlich relativ deutlich, dass trotz einer Erhöhung, das vorher angesprochen worden ist, eine Erhöhung des Förderbudgets, gerade im Klima- und Energiebereich, die Mittel oft nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Also wir sehen, dass mehr Geld nicht automatisch auch mehr Wirkung mit sich bringt. Mit anderen Worten, das Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher könnte durchaus effizienter in dem Bereich auch eingesetzt werden. Beispielsweise wurden die zur Verfügung gestellten Budgetmittel nicht zur Gänze abgeholt. Das ist ein Punkt. Damit bleiben auch die Budgettöpfe voll sozusagen. Und ein Grund dafür ist, dass es oftmals auch an den notwendigen Begleitmaßnahmen fehlt. Also Dinge zu Ende zu denken. Also nur als Beispiel Heizkesseltausch. Durchaus eine sinnvolle Maßnahme, selbstverständlich, wenn es um den Klimaschutz geht. Aber eine Förderung für den Tausch eines Heizkessels hat natürlich wenig Wirkung, wenn die Förderung nicht oder nur unter steigenden Kosten, auch Förderkosten, in Anspruch genommen wird, weil beispielsweise Fachkräfte fehlen, die so einen Tausch vornehmen könnten. Das ist das eine Beispiel. Ein umgekehrtes Beispiel bei der Transformation der Industrie. Da stellen wir erhebliche Mittel zur Verfügung, 3 Milliarden Euro. Und da ist aufgrund der strengen Kriterien oder Kriterien, die vielleicht auch nicht bis zum Ende durchgedacht sind, die Ausschöpfung viel zu gering. Wir sind bei einer Ausschöpfung von circa 160 Millionen Euro versus eben 3 Milliarden, die zur Verfügung stehen würden. Und die Industrie ist ja gerade eben zentral für die ökologische Transformation. Also da könnte man auch effizienter werden, was die Rahmenbedingungen betrifft.
Frau Professor, wie bewerten denn Sie die aktuelle Förderstruktur in Österreich, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, auf Ihre Kosteneffizienz und Wirksamkeit?
Naja, das habe ich gerade gesagt, dass natürlich unser Fördervolumen spürbar über den EU-Schnitt liegt. Das heißt, wir fördern schon sehr gerne. Wenn wir uns so makroökonomisch das ansehen, dann kann man schon sagen, dass Österreich eigentlich in der jüngsten Vergangenheit ein bisschen besser, aber eigentlich langsamer dekarbonisiert hat als viele andere Länder. Und dann schauen wir zum Beispiel auf Dänemark, wo man mit weniger Förderung signifikant mehr Fortschritte gemacht hat in Sachen Klimaschutz, zum Beispiel durch effizienter Einsatz der CO2-Bepreisung. Das heißt eben, ich pflichte hier dem Finanzminister bei, wir führen viel zu wenig Diskussion darüber, was der Output ist und viel zu viel darüber, was der Input ist. Das ist aber nicht nur beim Klima, das ist generell bei budgetären Themen leider Gottes in Österreich so. Wir müssen viel mehr auf Effizienz schauen. Zur konkreten Frage der Förderungen. Das Klima- und Transformationsfonds wurde bereits genannt. Man muss hier sagen, dass das keine einfache Aufgabe war, dieses Fonds aufzusetzen, weil es nur wenige Unternehmen in diesem Land gibt, die eigentlich überhaupt förderbar wären, weswegen man die Mitnahme verhindern wollte, was eigentlich an sich ein gutes Ziel ist. Die Frage ist natürlich, ob das durch dieses sehr bürokratischer Prozess, man nicht mit der Bade ausgeschüttet hat. Mein radikaler Vorschlag wäre hier auch viel mehr auf Output zu schauen, vielleicht nicht auf konkrete Technologien oder konkrete Prozesse bei den Unternehmen zu schauen, sondern sagen, okay, ich verpflichte mich, so viel Tonnen CO2 zu reduzieren. Wenn ich das nicht erreiche, muss ich die Förderung zum Teil zurückzahlen. Und das geht dann eigentlich dem Staat, blöd gesagt, nichts an, in welcher Form das erreicht worden ist, weil eigentlich am Ende des Tages geht es nur darum, dass es erreicht worden ist. Beispiele natürlich, was negativ auffällt im generell in der Förderlandschaft in Österreich, sind die Doppelgleisigkeiten. Man kann es jetzt willkommen heißen, dass wir mehr Informationen bekommen über Landes- und Gemeindeförderungen in der Transparenzdatenbank. Die Frage ist, was wir mit dieser Information machen. Das heißt, wir müssen das zusammenführen, mehrere Instrumente oft bestehen, die fördern eigentlich dasselbe Verhalten oder eben doppelt genau dasselbe. Da kann man darüber nachdenken, zum Beispiel Förderungen aufeinander nicht anrechenbar sein sollen. Das heißt, wenn einer ausbezahlt worden ist, dann verliert man Anspruch auf die andere. Und natürlich bei den Instrumenten, die an sich ähnliche Ziele haben, wie zum Beispiel Verhalten zu ändern in Sachen, wie ich zur Arbeit fahre, ob man nicht mehrere Instrumente einfach zusammenführt. Wir sagen, ich will eigentlich, dass die Menschen beispielsweise mehr weniger Auto benutzen. Ich habe mehrere Instrumente, die eigentlich gleichzeitig existieren. Und die Frage ist der Effizienz natürlich, ob man diese Instrumente nicht zusammenführen soll. Das sind nur zwei Beispiele, aber so vom generellen Gedanke, Doppelgleisigkeiten abbauen und natürlich zusammenführen von verschiedenen Förderschienen, um eben diese Budgeteffizienz zu steigern, wäre wünschenswert.
Vielleicht nur eine Ergänzung, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, der Punkt, den Sie angesprochen haben, was die Förderquote betrifft. Wir sind da um 0,8% über dem europäischen Schnitt und alleine die Reduktion auf den europäischen Durchschnitt würden Einsparungen im Budget von 3,5 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Also das sieht man, klingt vielleicht 0,8 nicht so viel, aber hat enorme Auswirkungen. Das Zweite, auch wichtig, diese Doppelgleisigkeiten und zum Teil sogar Dreifachgleisigkeiten anzugehen. Das haben wir versucht jetzt als ersten Schritt im Finanzausgleich. Die Länder haben sich bereit erklärt, endlich, muss ich sagen, auch die Transparenzdatenbank mit den Landesförderungen zu befüllen, damit wir endlich einen Überblick auch bekommen, wo diese Doppelgleisigkeiten sind. Also da spielt hoffentlich der Finanzausgleich in Richtung Transparenz und dann Beseitigung von Doppel- und Mehrfachgleisigkeiten eine ganz wichtige Rolle.
In der Schweiz wird ja aktuell darüber diskutiert, die Fördersätze in einigen Bereichen auf maximal 50% zu begrenzen. Wäre das auch für Österreich ein sinnvoller Ansatz?
Durchaus ein Ansatz, der zu diskutieren ist, würde ich sagen, kann durchaus sinnvoll sein. Ja, man muss schon schauen, wir sind zum Teil weit über den 50%, also da eine gewisse Grenze einzusetzen, ist durchaus nachvollziehbar. Wir müssen auch, finde ich, Förderungen vermehrt als eine Art Anschubfinanzierung sehen. Eine Förderung kann nicht gleichbedeutend sein, dass das auf Ewigkeiten bestehen bleibt, sondern es soll ein Anschub sein. In manchen Bereichen soll es eine Hilfe sein, in Richtung Marktreife zu kommen, auch für eine Technologie beispielsweise. Wir haben gesehen bei der Photovoltaik, in meinem früheren Leben, dass wir das durchaus geschafft haben. Also damals hat es Förderungen von 37 oder 40 Cent pro Kilowattstunde gegeben, als ich begonnen habe vor 15 Jahren, und das hat sich reduziert auf 6, 7 Cent. Also da hat es Wirkung erzielt. Nicht in allen Technologien gleich, leider. Aber das sollte eigentlich der Sinn einer Förderung sein. Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, man muss bei diesen Förderungen schon auch die Dinge bis zum Ende durchdenken und überlegen, ob wir die richtigen Rahmenbedingungen auch haben in anderen Bereichen. Das ist, glaube ich, wichtig, Stichwort Begleitmaßnahmen, die man auch setzen muss. Also da gibt es mehrere Dinge, glaube ich, zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass die Wirkung erhalten bleibt, aber die Kosten für den Staat eben gesenkt werden. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also diese Effizienz der eingesetzten Mittel, das ist wichtig. Und die grüne Transformation, ja, ist eine Herausforderung, aber es ist nicht die einzige Herausforderung, die wir haben, die es zu lösen gilt. Weil wenn wir an der einen Stelle etwas sparen, dann können wir es eben in anderen Bereichen auch investieren. Also das hängt doch zusammen.
Frau Professor, welche Rolle spielt denn die Industrie bei der grünen Transformation und welche wirtschaftlichen Maßnahmen wären denn Ihrer Meinung nach notwendig, um eine höhere Ausschöpfung der Fördermittel in diesem Sektor zu erreichen?
Ja, eine enorme natürlich. Was mich zu einem vorigen Punkt bringt, dass selbst wenn die Industrie fördern, müssen wir diese Begleitmaßnahmen und diese andere Instrumente einsetzen. Das ist ein Beispiel. Ab den 160 Millionen abgerufenen Mittel von Klima- und Transformationsfonds sind einige geflossen in Ausbau der Lichtbogenofen für Stahlproduktion, ein ganz wichtiger Zweig in diesem Land, der auch sehr wichtig für die Wertschöpfung ist. Aber das bringt dann natürlich wenig, wenn die Stromleitung nicht dort ist, wo man sie braucht, um diese Elektro-Lichtbogenofen für Stahlproduktion in Einsatz zu setzen. Das heißt, es muss eigentlich ein Gesamtpaket sein, weil man mit Förderungen allein einfach diese Transformation nicht schafft. Diese Woche wurde ein Bericht des Ex-Premierministers von Italien, Mario Draghi, veröffentlicht, wo dieses Thema ganz stark vorne steht, dass wir eben nicht nur durch Förderungen arbeiten müssen, sondern auch primär mit privatem Kapital das zur Verfügung. Und ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass wir viel mehr Infrastruktur brauchen, was uns natürlich zu einem Evergreen Genehmigungsverfahren, Leitungen zurückbringt. Ohne das wird auch keine Förderungen wirken. Und was zur Rolle der Industrie betrifft, das ist ja genau der Punkt. Die Industrie ist ja enorm wichtig. Die hat sich auch schon sehr gut dekarbonisiert in der Vergangenheit durch ein Preisinstrument des ETS-Handels, der irrsinnig wirksam war, ohne großen wirtschaftlichen Schaden. Und eben in dieser Form wirkt es eigentlich am effizientesten, sofern die anderen Maßnahmen eben gleich gesetzt werden sind. Also und gleichzeitig ist Industrie eigentlich in Österreich für ungefähr 2/3 alle Patente verantwortlich. Das heißt, wir dürfen die Industrie in dem Sinne nicht fallen lassen, weil das ist eigentlich die größte Innovationskraft in diesem Land. Diese Innovationskraft müssen wir nutzen für die Transformation, indem wir eben neue Technologien hier möglich machen und auch Einsatz dieser Technologien möglich machen und eben durch Ausbau der Infrastruktur einerseits, durch Verbesserung der rechtlichen Rahmen, so dass es überhaupt eben sozusagen von der Infrastruktur her das möglich ist, Genehmigungsverfahren. Und eben, wenn fördern, dann in der Frühentwicklung und eigentlich Rest dem System überlassen, wie es eigentlich Industrie in den letzten 20 Jahren sehr, sehr erfolgreich eingesetzt worden ist.
Jetzt gibt es ja aber auch Förderungen, die sehr unkompliziert gestaltet sind. Zum Beispiel die Förderung für den Kauf von Falträdern für Privatpersonen. Sind das sinnvolle Subventionen oder sollte man sich von der ein oder anderen Maßnahme lieber verabschieden?
Naja, also ich will jetzt nicht jede einzelne Förderung im Detail diskutieren, alleine aus dem Grund, weil es immer eine politische Entscheidung ist. Für mich als Ökonomin ist immer die Frage, wie effizient ist, habe ich das politische Ziel damit erreicht oder nicht? Und wenn ein politisches Ziel ist, dann kann ich nur als Ökonomin sagen, wurde erreicht oder nicht. Und da stellt sich eben die Frage, ob Förderung immer die richtige Maßnahme ist. Vielleicht jetzt ein Faltrad das Beispiel zu nennen, das ist ein Produkt, das eigentlich konsumiert wird. Und in meinen Augen müsste durch Preismechanismen, die wir jetzt haben, beispielsweise durch CO2-Bepreisung eigentlich genug Anreiz geben sollen, um dieses Konsumverhalten zu verändern. Deswegen haben wir die CO2-Bepreisung im Verkehr genau dasselbe wie in der Industrie zu haben, diese Preiswirkung wirken zu lassen als Anreizmechanismus. Und das ist einfach effizienter als Förderung, das wissen wir aus der Studien. Im Grunde genommen, in meinen Augen müssen alle diese Förderungen mindestens mit einer Sunset Clause versehen werden und einfach regelmäßig alle 5 Jahre evaluiert werden auf die Zielerreichung. Und das ist das Einzige, was für mich zählt, weil natürlich politische Ziele kann ich als Ökonomin nicht schwer beurteilen.
Auch für den Klimabonus nimmt der Staat ja sehr viel Geld in die Hand. Ist das eine sinnvolle Subvention?
Ja, also Klimabonus wurde in den letzten Wochen sehr stark diskutiert, zum Teil nicht sehr sachlich. Klimabonus ist an sich Rückerstattung der CO2-Bepreisung. Und ich glaube, da sind sich alle Ökonomen einig, dass diese Rückerstattung stattfinden soll. Weil was wir jedenfalls nicht brauchen, ist nur eine steigende Steuer- und Abgabenquote in diesem Land, die ja ohnehin schon zu den Top 5 weltweit gehört und einfach nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Das heißt, dass die CO2-Bepreisung rückerstattet wird, ist eine gute Sache. Nur die Frage ist, ob das durch eine Subvention erfolgen soll oder beispielsweise durch Senkung anderer Steuern wäre auch dasselbe Ziel erreicht. Ich habe den Menschen eigentlich die Steuerquote konstant gelassen. Und da muss man sich fragen, was man damit erreichen will. Durch Auszahlung als Subvention haben wir natürlich bessere Akzeptanz der Maßnahme. Das ist der Argument, der in der Vergangenheit im Vordergrund gestanden ist. Aber wenn ich beispielsweise stattdessen Steuer senke, kann ich andere Ziele damit erreichen. Beispielsweise, wenn ich direkte Steuer senke, die Lohn- und Einkommensteuer, dann habe ich bessere Wirkung auf den Arbeitsmarkt. Kann ich Beschäftigung verbessern, kann ich Anreize zur Arbeit annehmen. Wenn ich indirekte Steuern senke oder beispielsweise dauerhaft die Elektrizitätsabgabe senke, was mein Vorschlag wäre auch als Teil des Pakets für die nächste Regierung, kann ich die aggressive Wirkung der Steuer besser abfedern und auch bessere soziale sozusagen Ausgleichheit. Das heißt, je nachdem, welchen politischen Ziel ich hier vor den Augen habe, kann ich auch zu Steuersenkungen als Maßnahme greifen, was wahrscheinlich angesichts eben der internationalen Wettbewerbsfähigkeit mein Mittel wäre.
Herr Finanzminister, Sie haben den Climate Hub im Finanzministerium eingerichtet, der sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie man die Förderlandschaft effektiver gestalten kann. Was muss man konkret tun, um das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Zukunft sinnvoller und treffsicherer einzusetzen?
Ich glaube, ein Bündel an unterschiedlichen Maßnahmen. Da geht es zum einen um die Kosteneffektivität, die wir vorher schon besprochen haben. Das ist sicher ein ganz zentraler Faktor dabei für eine auch erfolgreiche Förderlandschaft am Ende des Tages. Diese Förderungen müssen einfach daraufhin überprüft werden, ob eben der ausgegebene Steuereuro dort ankommt, wo er auch am meisten bewirken kann. Das ist das eine. Und da zeigen unsere Analysen im Haus doch, dass wir, um das vorsichtig zu sagen, etwas Reformbedarf auch haben. Und das, was die Frau Professor angesprochen hat, sehe ich auch so. Wir sollten mehr über Garantien, über Steuererleichterungen sprechen, als immer wieder über Förderungen und diesen Bereich zu unterstützen. Wäre auch bürokratisch wahrscheinlich wesentlich einfacher, das so abzuwickeln. Also Kosteneffektivität ist das eine. Transparenz, haben wir vorher auch schon gesprochen, ist das zweite. Ganz entscheidend die Abstimmung auch und auch Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Förderinstitutionen. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist. Wir haben, wie gesagt, im Finanzausgleich einen ersten Schritt gesetzt, damit die Transparenz auch steigt und die unterschiedlichen Förderungen auf unterschiedlichen Ebenen dann auch verglichen werden können, Doppelgleisigkeiten eben vermieden werden können. Der dritte Bereich, das Green Budgeting, das wir auch angegangen sind im Finanzministerium, also Daten zu evaluieren, zuerst einmal zu sammeln und dann zu evaluieren, wie die ökologische Wirkung von öffentlichen Maßnahmen, von öffentlichem Steuergeld dann am Ende des Tages ist. Also welche Förderinstrumente, welche Anreizinstrumente sind dann am Ende des Tages kosteneffektiv. Auch andere Dinge, wie beispielsweise aus meiner Sicht dieses Zero-Based Budgeting wird eine wesentliche Rolle spielen müssen, weil wir jetzt auch sehen, dass manche budgetär vorgesehenen Mittel nicht auf den Boden gebracht werden können und dann in die Rücklagen hineinwandern. Das kann nicht Sinn sein. Natürlich ist es normal, dass es immer Rücklagen gibt und geben muss, aber wenn die jetzt beispielsweise alleine im Klima- und Energiebereich sich 2023 bei 5,5 Milliarden Euro bewegt haben, dann ist es einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Also da muss jeder Bereich neu hinterfragt werden. Das ist, glaube ich, wichtig und das ist der Sinn oder der Hintergrund auch dieses Zero-Based Budgeting. Und dann auch die Spending Reviews, die OECD uns ja auch vorgeschlagen hat in ihrem Bericht, glaube ich, auch ganz ein wichtiges Instrument, weil dieser Ansatz es uns auch eben ermöglicht, Doppelgleisigkeiten und Effizienzpotenziale zu identifizieren zuerst einmal und dann auch eben die Ausgaben zielgerichteter zu gestalten. Und ganz zentral für mich auch eben nochmal zu diesem Zero-Based Budgeting, bei Budgetverhandlungen werden jetzt ja in Österreich eher Veränderungen verhandelt. Also man hat ein bestimmtes Niveau, das ist der Ausgangsniveau von letztem Jahr und von dem Niveau gehen wir nach oben, meistens nach oben, nicht nach unten. Und hier eben durch diesen neuen Ansatz quasi das Budget komplett neu zu verhandeln und jede Maßnahme neu zu überlegen, ob sie sinnvoll ist oder nicht, ob sie treffsicher ist oder nicht, glaube ich, wäre durchaus gut und neu begründen zu müssen, auch in jedem Ressort, ob es die Notwendigkeit gibt oder nicht, das wäre, glaube ich, wichtig. Und als letzter Punkt vielleicht noch diese Förderquote, wo wir doch über dem europäischen Schnitt auch liegen. Ich glaube, da gibt es mehrere Zugänge. Ich habe vorher schon das Einsparungspotenzial von 3,5 Milliarden Euro erwähnt, wenn wir nur auf den europäischen Durchschnitt gehen würden. Und auch, was die Förderinstrumente, aber auch die Förderinstitutionen betrifft, hätten wir durchaus Reformbedarf, Reformmöglichkeiten auch. Es hat sich auch die europäische Förderlandschaft verändert. Es gibt den RRF, es gibt den Green Deal, da hat sich was verändert und das muss man auch national entsprechend anpassen. Also man könnte durchaus dazu beitragen, dass die Förderlandschaft in Österreich auch effizienter wird. Beispielsweise haben wir unterschiedlichste Förderbanken auch und dort eine Art einheitliche Förderplattform zu kreieren, wäre beispielsweise durchaus eine Möglichkeit, auch Kosten für den Fördernehmer, aber auch für den Fördergeber zu reduzieren. Und ich glaube, damit sollte man sich auch auseinandersetzen.
Wie bewerten denn Sie den Climate Hub, Frau Professor?
Wenn Sie mit diese Erreichen des Climate Hubs meinen, dann sehe ich das sehr positiv. Ich finde alle diese Ansätze grundsätzlich richtig und ich freue mich über jede Idee, sozusagen Steuerbelastung in diesem Land zu senken, weil das inzwischen wirklich ein großes Problem für die Wettbewerbsfähigkeit ist. Und dann natürlich, die Aufgabe endet nicht nur bei der Förderung. Wir haben in einer rezenten Studie beispielsweise gezeigt, dass durch den Umstieg auf Elektromobilität werden um erhebliche Steuermilliarden aus den Mineralölsteuern fallen, beziehungsweise das motorbezogene Versicherungssteuern, die dann auch irgendwo im Budget gefunden werden müssen. Das sind, glaube ich, 7 Milliarden alleine aus diesen zwei Aufgaben. Ich gehe davon aus, dass sich eben die künftige Finanzminister mit dieser Thematik genauso beschäftigen müssen. In diesem Sinne ist es sehr gut, glaube ich, dass es so eine Institution jetzt gibt, die das Thema Klima mit Finanzen noch enger verbindet.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Mehr Infos zum heutigen Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen aus der Finanz- und Wirtschaftswelt folgen Sie uns gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday hören Sie wie gewohnt kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute!